Alle Leute an den Bildschirmen hinter dem Stream. Ja, wenn ihr auf meine kleine Homepage geht, cookies.net, dann findet ihr diesen kleinen Link hier zur Datenspuren Lightning Talks Text. Da könnt ihr also schon mal schauen, was hier im Programm gezeigt werden wird. Sieht dann ungefähr so aus. Text Plain Rules. Genau. Ja, ebenfalls möchte ich darauf hinweisen, dass ich auch ganz gerne Feedback von euch haben möchte. Und zwar möchte ich euch deswegen bitten, dass ihr euch einloggt auf IRC. Und das sieht dann so aus. Der Server ist IRC freenode.org und der Channel ist natürlich Datenspuren mit Hashmark davor. Ja, darauf bitte mit einloggen. Wer IRC noch nicht kennt, der sollte dringend eine kleine Nachhilfe nehmen. Ist ein bisschen oldschool, das Ganze existiert seit 1988, kommt aus Finnland. Natürlich ist es strange, aber funktioniert seitdem. Und haben wir eigentlich auf allen Kongressen mit dabei, insbesondere natürlich auf dem großen Kongress in Berlin am Ende des Jahres. Dort gibt es dann einen Hauptchannel und dann für jeden Raum, für jeden Talk einen eigenen Channel, sodass man sich über die Sache unterhalten kann, die gerade läuft und auch Feedback geben kann. Ganze Sache ist deswegen auch wichtig, dass man, wenn jeder ein bisschen was beizutragen hat, irgendeinen Link, dass die anderen das dann sofort mitbekommen und nicht erst 3 Monate später, oder einen Monat später, wenn die Aufnahme draußen ist und das zufällig mal irgendwo sammelt. Ja, ich würde mich auch sehr darüber freuen, wenn ihr was beizutragen habt und einen Link habt, bitte schmeißt den in diesen Kanal mit hinein. Und das Ganze können wir dann nachher auswerten für die Doku und auch die Webseite dazu ein bisschen besser machen. Jo, also dort auch Fragen stellen. Das gilt nicht nur jetzt für die Lightning Talks, das gilt generell. Also wenn ihr dann was zu sagen habt, bitte auch die Fragen sammeln, die ihr habt. Also wenn am Ende gesagt wird, gibt es noch Fragen, dann werden natürlich auch die Fragen aus dem Kanal genommen. Ja, also wer sozusagen zuhört, ich glaube Freiburg macht ein Public Viewing und vielleicht auch noch andere, bitte melden. Seid bitte mit dabei. Huhu, sagt einer, sehr schön. Huhu, to you too. Gut, wir haben also das Programm hier. Und ich möchte alle bitten, die einen Vortrag schon eingereicht haben oder gestern Abend im Stilbruch dazu gezwungen wurden von mir, dass die nach vorne kommen, schon mal bereit sind oder da hinten schon Bescheid wissen. Und dann gehen wir der Reihe nach durch. Ich mache mal exemplarisch dafür so einen kleinen Vortrag, den ich wirklich nicht vorbereitet habe. Ich weiß also noch gar nicht, wie gut das sein wird, aber es wird definitiv unter 5 Minuten sein. Und dann gehen wir der Reihe nach durch mit den Themen Hackerbus, Zwiebelfreunde, das ist dann über Tor, dann die Onion Router, Chaos macht Schule, ein Projekt, bei dem der CCC doch recht erfolgreich Sachen macht. Dann über QR-Tags, wie man die verwenden kann, um Zeitstempel anzugleichen für Fotos. Sleep Hacking für alle Hacker hier, wie kann man seine Zeit besser nutzen und den Schlaf richtig besser einteilen und produktiver sein. Dann habe ich einen über Datenspuren Network und ich weiß gar nicht, ob derjenige das wirklich machen wird. Also nach dem Motto, wie funktioniert das Network hier, wie gut funktioniert es? Und ich habe ihn noch gar nicht darauf angesprochen, ob er wirklich dabei ist und das macht. Dann haben wir eine Mini-Blocks. Die Idee dabei war, einfach einen lokalen Server zu haben, der eigentlich so die wichtigsten Sachen macht, damit, wenn das Netz nach draußen zusammenbricht, dass wir trotzdem noch miteinander chatten können. Dann haben wir einen Vortrag über CSS Nummer 9, das macht die Martel, die da hinten sitzt. Weniger ist mehr. CodeTube, ein weiteres Repository. Neo 2, ein Keyboard-Layout. Ah, der Benjamin. Oder auch, wer war es noch? Gleich mal gucken, der Benjamin macht das bestimmt. ULatin CD, habe ich vergessen, was es war. Tut mir leid. Das habe ich auch noch falsch geschrieben, wie peinlich. Okay, aber der Mann sitzt hier, sehr gut. Ferrofluide. Ist der Mann da? Ja, gestern im Stilbruch. Nee, meldet sich noch nicht. Doch. Und User Interface Tricks. Das ist der aktuelle Plan. Dazu kommt noch der eine Mann vom Hause hier. Ich möchte gerne noch was sagen. Da vorne sitzt er. Und vielleicht noch ein paar andere. Ach ja, genau. Und der Mann hier im roten Hemd möchte wahrscheinlich auch noch was erzählen über das Blindenleitsystem in Dresden. Genau. Und da, was sagst du? Was? Schlechter Vortrag. Was? Schlechter Vortrag? Was? Du hast auch einen schlechten Vortrag. Ach so, genau, wie man... Genau, noch als Bonus oben drauf von Benjamin, noch Hinweise für schlechte Vorträge. Genau. Und dann waren noch so ein oder zwei Leute unter euch, die vielleicht sagen, naja, eigentlich könnte ich noch kurz was sagen. Bitte meldet euch. Ja? Also während wir vielleicht gerade am Umbauen sind, ist das die Gelegenheit, einfach das Mikrofon zu nehmen. Ihr müsst, ich betone es, ihr müsst keine Slides vorbereitet haben. Ihr müsst nur wissen, was ihr sagt. Sagt bitte das Wichtigste und dann hört langsam auf. Das ist so die beste Methode einfach. Im Wesentlichen geht es nämlich bei der ganzen Geschichte. Was zeigt ihr da? Grüße nach Freiburg, sehr gut. Genau, ihr müsst nicht die 5 Minuten füllen. Ihr müsst keinen Vortrag in 5 Minuten reindingsen und alles gesagt haben. Es geht im Wesentlichen bei der ganzen Geschichte eigentlich hier drum, um zu broadcasten. Das heißt, ihr steht hier vorne, um zu sagen, dies ist mein Thema, das interessiert mich. Ich könnte euch noch mehr darüber erzählen oder ich möchte mehr darüber wissen. Mit wem von euch möchte ich denn eigentlich sprechen? Bitte sprecht mich an. Das ist die Idee bei dem Vortrag. Ja? Also Leute finden, mit denen man noch mehr ein bisschen zusammenkommen kann, weil die zufälligerweise auch auf dieser Veranstaltung sind. Gut, also wir haben 1,5 Stunden Zeit. Gucken wir mal ganz kurz, was es ist. 16:22, schon mehr als 5 Minuten verplempert. Dann versuche ich mal ganz kurz zu sagen etwas über Beauty Getash. Das ist eigentlich eine Idee vom Volker Grabsch, der in Berlin studiert und hat Folgendes sich gesagt. Als Idee, mal ganz kurz hier umschalten. Genau. Ich habe diese Seite ja hier gerade gezeigt, Lightning Talks. Und wenn ich das Programm MD5SOM darauf anwende, kriege ich so eine Art Hash. Na, bisschen laggy heute. Gut. Da kommt also so eine komische Zahl bei raus, die immer gleich lang ist. Ja, und dann, wenn man es ändert, sieht das dann ein bisschen anders aus. Und das sind alles Hexzahlen, aber es wäre schön, irgendwie damit ein bisschen Besseres anzufangen. Und die Idee ist, die er hatte, wenn ich das in ein Git-Repository einchecke, diese Datei, also hochlade, dann kommt so ein Hash bei raus. Aber wäre es nicht schön, wenn dieser Hash mit einer bestimmten Zahl beginne? Das heißt, wenn ich das erste Mal einchecke, warum sollte als Präfix nicht 0001 rauskommen? Aber wie kann man das erreichen? Naja, durch Zufall. Man variiert so ein bisschen herum und probiert mal wieder diesen Algorithmus durch und vielleicht kommt das ja irgendwann bei heraus. Und die Idee, die er hat, ist, zu dieser Datei, die Datei selbst will er nicht ändern, aber zur Datei gehört natürlich auch der Zeitstempel. Ne, sieht dann so ein bisschen so aus. Und wenn ich jetzt ein bisschen dran rumdrehe an der Zeit, dann habe ich ein bisschen andere Daten und dann kommt zufälligerweise vielleicht genau dieses 0001 heraus. Und wenn es das tut, dann checke ich das ein. Und bei der nächsten Version, wenn ich das einchecke, dann ist es ja der zweite Check-in, versuche ich das so zu variieren, dass 0002 bei rauskommt. Dafür hat er ein Python-Skript geschrieben, das tut das auch. Und das Ganze nennt sich dann Beauty Git Hash. So, das ist die grundlegende Idee. Keine Begeisterungsstimme im Moment. Aber ich denke mal, das muss sich also so ein bisschen setzen. Dann kommt er noch so langsam darauf, dass das eine ganz coole Geschichte ist. Ja, ich habe noch so ein bisschen vorgeschlagen, warum sollte man nicht das so machen, dass eigentlich das, was dabei rauskommt, als Präfix genau das darstellt, was der eigene die ID ist für den PGP-Keycode. Das wäre meiner. Und ja, wer noch ein bisschen Keysigning machen will nachher, bitte melden. So, das war im Prinzip schon der erste Vortrag. Wie ihr seht, ist das nicht also weiter schwer. Es geht einfach nur darum, in diesem Fall eine Idee euch zu geben. Und schaut mal nach auf der Webseite, dann ist auch noch der Link in das Git-Repository, wo ihr das Python-Skript findet vom Volker. So, das war im Prinzip schon der erste Vortrag. Und jetzt die nächsten beiden, Hackerbus und Zwiebelfreunde, sind vom Moritz, ne? Da ist er, genau. Dann machen wir hier kurz einen Umbau und wenn es zu lange dauert, dürft ihr gerne auf die Bühne springen und sagen, ach übrigens, ich brauche noch eine Übernachtung oder wer hat noch eine Mitfahrgelegenheit nach Hause. Das dürft ihr gerne hier sagen. Kommt kurz hierher und schnappt euch das Mikrofon und sagt es einfach. Gut, dann bauen wir mal kurz um, Moritz. Ja. Du hattest irgendwie noch jeweils eine PDF-Seite. Du hast mir einen Link geschickt. Okay, dann muss ich mal gucken. Sekunde. Ja, das ist also genau die Gelegenheit, wo ihr jetzt bitte auf die Bühne springt und noch was sagt. Irgendjemand? Grüße nach Freiburg oder so? Ich glaube, ich muss das so kurz aus der Hand legen. Du würdest noch so machen? Komm mal vorne. Komm. Connected to. Das ist ja schön. Ja, während die Seite sich hier noch aufbaut, kannst du nach vorne kommen, was sagen. Komm doch einfach hierher. Hier sieht man dich besser, dann kannst du auch in die Kamera winken. Das dauert wirklich hier.
Ja, ich bin Sophias. Es ging wirklich bloß um eine Übernachtung. Wenn irgendjemand. Ja.
Du suchst eine Übernachtung für diese Nacht und dann noch weitere? Oder?
Erstmal diese Nacht. Und
also, adopt a hacker. Tobias, richtig? Sophias. Ja. Okay, hier steht er. Wenn ihr noch ein bisschen was drüber habt. Du hast ein Schlafzeug mit dabei und so. Ist immer ganz gut, so zu wissen. Also kein Schlafsack oder sowas. Kein Schlafsack, aber du brauchst noch eine Decke dazu. Ja. Passt, sehr gut. Sophias, bitte melden. So, Daten kommen irgendwie nicht. Das ist natürlich irgendwie blöd. Ja, Sekunde.
Du hast runtergeladen, du hast es? Ah, ja, okay.
Das finde ich immer gut. Benjamin sagt einfach, ey, lass mich das mal machen, ich habe hier ein anderes Netz. Okay.
Brauche ich das?
Ja. Brauche ich das?
Verdammt. Na super. Ich möchte aber gar nicht auf Video sein. Können wir das bitte rausschneiden? Nein, wir hätten noch eine Mitfahrgelegenheit Sonntagnacht. Nach Nimwegen bzw. mit dem Zwischenstopp in Bielefeld. Falls wir es finden.
Hallo. Jo.
Bielefeld? Du sagst mir danach, alles klar.
Wunderbar. Der nächste.
So, hallo, herzlich willkommen, auch von mir. Wir haben es hingekriegt. Ich bin der Moritz, ihr seht mich ja auch auf den Slides. Ich möchte die Gelegenheit ergreifen, zwei Projekte vorzustellen, die mir am Herzen liegen und die ich denke auch für euch interessant sein könnten. Ich möchte die Reihenfolge ein bisschen umdrehen und zwar erst über die Zwiebelfreunde sprechen und dann über das Hackerbus-Projekt. Ich habe zwei Slides, jeweils zu jedem Thema eine Slide. Wie ihr seht, befindet sich auf dieser Slide sehr viel Information. Wenn ihr nämlich dem Link folgt, dann werdet ihr mehr sehen. Die Zwiebelfreunde e.V. sind ein in Dresden ansässiger gemeinnütziger Verein, der sich für sichere und anonyme Kommunikation einsetzt. Wir haben als Hauptprojekt das Tor-Servers-Projekt seit Mitte 2010. Inzwischen betreiben wir momentan 10 Exits in verschiedenen Ländern, die man zur Anonymisierung verwenden kann. Ich möchte hier gar nicht so sehr euch um euren schmalen Geldbeutel bitten, sondern ich möchte euch darauf hinweisen, dass wir uns heute Abend um 18.30 Uhr oder Nachmittag oder wie auch immer, in welcher Zeitzone ihr lebt, vor der Scheune kurz treffen und dann suchen wir uns ein gemütliches Plätzchen und können über Tor sprechen, über Anonymisierung, über das, was man mit diesem Verein noch weiteres anstellen kann. Wie gesagt, der Verein ist gemeinnützig Wir sind ansässig in Dresden im Dresdner Institut für Datenschutz, das sich in einer Rechtsanwaltskanzlei befindet. Wir haben also eine Struktur, die sich anbietet für alle diejenigen, die in dem Bereich sichere und anonyme Kommunikation irgendwie tätig werden wollen. Wir können dem ein Dach bieten. Und ich freue mich über Vorschläge, Kommentare, aber insofern freue ich mich noch mehr über Manpower, woran es bei uns gerade so ein bisschen hapert. Ihr könnt mich in den nächsten 2 Tagen hier irgendwie finden, das gilt auch für das nächste Projekt, das ich noch kurz anreißen möchte. Aber ihr könnt mir natürlich auch irgendwie Jabber, IRC und so weiter, ist alles auf TorServers.net, da ist auch mein Key. Und wie gesagt, ich würde euch gerne einladen, heute 18.30 Uhr vor der Scheune zu erscheinen und ein bisschen zu plauschen. Das zweite Projekt, da ist auf der Folie noch weniger. Das ist das Hackerbus-Projekt. Ich besitze einen VW-Bus und ich werde ihn benutzen. Dieser VW-Bus befindet sich in einem exzellenten Zustand und wird hoffentlich noch exzellenter, indem man dort verschiedene Gimmicks einbaut, um sich dann mindestens 6 Monate durch Europa zu verfahren und verschiedene Hackerspaces zu besuchen. Ich möchte mich vor allem im Rahmen von Interviews betätigen. Eine Videodokumentation soll dahinter herbei rumspringen. Ich sammle eine Literaturliste, weil ich danach vorhabe, so eine kleine Hackerspace-Bibliothek aufzumachen mit sinnvoller Literatur, etc., etc., etc. Diese 3 Etceteras werden von euch ausgefüllt. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, zum Beispiel, man könnte eine Dokumentation machen über den Discordianismus, weil man sicher auf der Reise vielleicht auch den einen oder anderen Discordianer trifft. Man könnte was machen über Open-Source-Entwicklung. Ich bin da noch sehr offen. Losgehen soll es so Februar, März rum. Die Idee ist, erstmal so den Westen abzugrasen, also Deutschland anfangen, Frankreich, Spanien, um dort die etablierteren Strukturen zu untersuchen, sich Tipps geben zu lassen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und dann mit diesem Wissen in den Osten zu fahren und in spannenden Ländern dieses Wissen zu präsentieren und möglicherweise auch von dort noch nette Hacks zu dokumentieren und das Ganze dann am Schluss zusammenzufassen. Momentan bin ich noch auf der Suche nach Sponsoren, das heißt, wer irgendwie eine Idee hat, ob es eine interessante Firma gibt. Was ich nicht möchte, ist, dass die mir reinquatschen, was man da inhaltlich macht, sondern ich biete an, dass man den Bus, der bisher schön weiß ist, außenrum foliert und irgendwelche, was weiß ich was, auf diesen Bus platziert. Und ich bin auch auf der Suche nach Equipment, das heißt, wer irgendwie weiß, wo man sich günstig Video-Equipment, Audio-Equipment zusammenschnorren könnte für diese Tour. Es gibt Budget, das heißt, die Tour wird definitiv stattfinden. Die Frage ist, wie weit kann man das nach oben ausweiten, wie viel kann man noch an geilen Sachen außenrum machen. Der Bus lässt sich hinten umklappen, das heißt, da ist ein Bett drin, das angenehm Schlafplatz bietet für 2 Leute. Aber alles Weitere ist eigentlich da auf der Homepage soweit dokumentiert. Das ist ein Wiki, man muss sich nicht registrieren, es gibt kein IP-Logging. Sowieso, wenn ich mich mit Tor beschäftige, dann schaue ich auch bei anderen Projekten, dass das so funktioniert. Das heißt, ihr könnt da gerne auch Kommentare hinterlassen, ihr könnt mich ansprechen. Ihr wisst ja jetzt, wie ich aussehe. Ich würde mich auch hier freuen, wer irgendwelche Kommentare hat, gerne zu mir. Und das Letzte, was ich noch sagen wollte, ich habe einen Haufen Tor-Sticker. Das heißt, wer irgendwie noch einen Tor-Sticker-Bedarf hat, ich habe welche draußen verteilt und ansonsten habe ich die auch immer bei mir. Ich habe viel weniger Hackerbus-Sticker, aber wer so einen schönen, schnieken Bus-Sticker möchte, mit einer klitzekleinen URL drauf, der kann sich auch an mich wenden. Die habe ich nicht ausgelegt, weil ich davon momentan, sieht es ein bisschen ebbe aus, was an Stickern so bei mir geht. Dankeschön.
Ich muss ja meine 18.30 Uhr. Liste.
Genau, 18.30 Uhr, dann Treffen mit Moritz Bartel hier unten, mit oder ohne Toursticker. Ich hoffe nur, dass es nicht regnet, aber ich denke, es sieht gut aus. So, jetzt muss ich auf meine Liste zugreifen. Hallo, hallo, hallo. So, außerhalb der Reihe hatten wir noch den Herrn von der Scheune. Genau. Dann tun wir mal kurz dazwischen schieben. Anke, passt auf. Danke. Danke, Anke.
Ja. Dankeschön. Ich heiße Magnus, bin von der Scheune, etwas verschnupft. Ich nehme euch jetzt seit, glaube ich, 6 Jahren wahr, ohne dass ich genau verstehe, um was es geht. Ich habe oben ein Grammophon stehen, mit dem kann ich umgehen, aber trotzdem ist es mir wichtig, dass ihr hier seid. Und diese Lightning Talks fand ich immer ganz spannend, so, keine Ahnung, einfach mal reinschnuppern. Jetzt ist mir heute ein Anliegen, das auch mal andersrum so ein bisschen euch ans Herz zu legen. Also nehmt mal eine Sache wahr, die sich, oder vielleicht habt ihr sie schon wahrgenommen, die sich gerade auf unserer Seite tut. Wir stehen hier für die Kultur, wir sind eigentlich so eine Art Kulturzentrum, Schwerpunkt Musik, also manche sagen Musikclub. Und wir waren lange Zeit so der laute, sehr jugendkulturelle Teil, irgendwie mussten uns ständig rechtfertigen. Und dann gab es eine Erfindung, die nennt sich Kultur- und Kreativwirtschaft. Und auf einmal sind wir Teil der zweitwichtigsten Branche des Freistaates. Und das macht natürlich Eindruck, also nicht nur auf uns, die wir das gar nicht wussten, als auch auf die anderen, die das nicht wussten. Und wir dürfen also jetzt auf jeden Fall überall mit rumsitzen und mitquatschen. Das ist super. Und mein Anliegen in diesen Gesprächen geht's häufig um den Begriff der Kreativität. Der hat halt viel mit Subversion zu tun und so weiter. Das habt ihr vielleicht alle schon mal gehört. Gerade in der Rockmusik ist es ja auch klar über die Jahrzehnte. Also soweit ich das verstehe, geht's bei euch auch ein bisschen um Subversion und um Individualität und so weiter und so fort. Das ist also ein eindeutiger Begriff der Kreativität. Und mir fehlen in diesem Prozess, der jetzt gerade in Gang gekommen ist, das ist ja eine Deutschland, Europa, internationalweite Erfindung mit dieser Kultur- und Kreativwirtschaft, mir fehlt ein bisschen die Perspektive dieser Leute, wie ihr es halt seid. Da sitzt natürlich SAP mit rum und T-Systems und so weiter und die verkörpern so und so viel 1000 Arbeitsplätze. Das ist alles ganz spannend und hat natürlich mit Verwertungsketten ganz viel zu tun. Aber auf einer sehr viel wichtigeren, weil neueren Ebene gibt es ganz viele Einzelkämpfer und sehr viele Kleine, die gerade versuchen, sich da einen Pfad durchzufinden. Also nicht, dass ich sage, ihr seid Kultur- und Kreativwirtschaft als Hacker oder wie man euch jetzt bezeichnen darf als Außenstehender. Aber ihr solltet diesen Prozess wahrnehmen, was da entsteht gerade, könnte durchaus in ein paar Jahren irgendwie von einigem Gewicht sein. Denn man ist nicht nur in Sachsen die zweitwichtigste Branche, jetzt was Arbeitsplätze angeht, denn da sind eben 11 Teilbranchen, ist nicht nur Software, Games, sondern das geht bis hin zu den Architekten und zu den bildenden Künstlern natürlich und zu der Werbebranche. Das ist eben auch bundesweit so. Und vielleicht hat man tatsächlich über solche Umwegargumente irgendwann mal ein bisschen Power, um Gesetzesvorhaben zum Beispiel zu beeinflussen. So, das ist meine Anregung an euch, wer sich dafür interessiert. Ich bin also hier greifbar. Ich stehe entweder hier am Tresen oder sitze oben in meinem Büro. Ich habe auch eine E-Mail-Adresse, die kann man auch im Internet finden, info@scheune.org. Wer sich dafür interessiert, wann nächste Treffen der Stadt zum Beispiel stattfinden oder dieser Szene-Treffen, die sich jetzt gerade gründen, kreative Neustadt oder irgendwie ähnliches, der kann das bei mir gern erfahren. Vielleicht ist es mal was, um reinzuschnuppern und so eine Querverbindung zu schaffen zwischen eurem Thema und einem anderen Thema. Das war's. Dankeschön.
Ja, vielen Dank dafür. Magnus war das, ne? Magnus von der Scheune, info@scheune.org. Wer sich dafür interessiert, bitte nochmal eine E-Mail dahin schicken und in Kontakt treten. Dann kommen die nächsten Jungs. Genau, es gibt gleich mehrere Vorträge und das erste kommt in Kombination über Chaos macht Schule. Da ist der Dingens mit dran. Genau. So, ein bisschen umstecken und so weiter, wie üblich. Ja, das da wegschieben. So. Genau, ich habe jetzt leider noch nicht geguckt über Fragen, über IRC und so weiter, gucke ich gleich nochmal hinein. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts verpasst, aber weiterhin bitte seid dabei auf Freenode, auf dem Datenspurenkanal. und schickt ein bisschen Feedback oder auch Links. Links sind immer gern gesehen. Zusätzliche Links, Zusatzinfo. Mhm. Und, mag dich? Ja. Mhm. Mhm. Okay, es geht los.
Moin, ich bin Jan, das ist Lutz.
Ja, hi, ich bin Lutz.
Sehr schön. Wir sind vom Chaos Computer Hamburg und wir sind beide in das lokale Projekt, in den lokalen Teil des Chaos Macht Schule Projekts involviert. Und wir wollen das einmal ein bisschen kurz vorstellen, weil inzwischen ist das ganz groß geworden und toll. Und ja, aber erstmal, warum überhaupt dieses Chaos Macht Schule? Also der ganze Grundgedanke ist, es gibt dieses Internet, das ist recht neu, das ist das hier, das wird jetzt aber nicht mehr weggehen. Das heißt, wir müssen damit lernen, umzugehen. Nicht nur wir haben das schon halbwegs drauf, sondern auch Schüler zum Beispiel, so der Nachwuchs, die zukünftigen Generationen. Das heißt aber auch, nicht nur, dass die Schüler das können müssen, sondern auch die Lehrer und die Eltern, die Kinder aufziehen. Und da sehen wir so ein gewisses Defizit, wenn man sich zum Beispiel mal Lehrpläne anschaut, was Informatikunterricht angeht, Medienkompetenz und so weiter. Naja, und um diese Lücke zu schließen, haben wir mal gesagt, gut, wie wäre es, wenn wir mal an die Schulen gehen und da ein bisschen was machen, um eben auch unsere zukünftigen Generationen zu ermöglichen, dass sie bewusst und kreativ mit diesen neuen Medien umgehen können. Ja, Chaos Macht Schule gibt es seit ungefähr 3 Jahren, soweit ich weiß. Ist ein inzwischen bundesweites Projekt, das dezentral organisiert ist. Wir wissen von ungefähr 12 ERFAs, die da Projekte machen und an Schulen gehen oder ähnliche Ausprägungen haben. Und ja, wie schon erwähnt, wir wollen die Schüler hauptsächlich ansprechen, aber wir sprechen auch die Eltern und die Lehrer an. Aber auch wir gehen auch noch auf eine Ebene gerne höher und sprechen mit Lehramtsstudenten, um nicht nur einfach jede einzelne Person anzusprechen, sondern auch eben die Multiplikatoren. Naja.
Ja, also was Jan eben schon erzählt hat, wir haben einige Zielgruppen. Das eine konzentriert sich eher auf die innerschulische Arbeit, dann gibt es außerschulische Arbeit mit Kindern und dann eher die erwachsenenorientierte Geschichte, also wo wir dann an Studenten an der Uni gehen, Lehramtsstudenten. Das ist in Hamburg noch nicht der Fall, aber ich glaube in München ist das der Fall, das wollen wir gerne irgendwie auch etablieren in Hamburg. Es gibt aber auch Lehrerfortbildungsinstitute und in Mannheim gibt es auch eine Kooperation zum Beispiel mit der Polizei und der Stadtverwaltung. Also insgesamt breitet sich das immer weiter aus und neben dem Zweig, dass wir jetzt also quasi jetzt Themen, die an der Schule nachgefragt werden, zum Beispiel Datenschutz, was ihr hier sehen könnt, also es werden diverse Themen nachgefragt, kommt jetzt ein zweiter Zweig dazu, wo es um Bastel-Workshops geht, um Raketen bauen, Arduino-Geschichten. Also es weitet sich immer weiter aus und ja, ist eine ganz spannende Geschichte. Was es da vielleicht noch zu sagen gibt, ist, dass wir Ende des Monats das erste bundesweite Treffen haben in Bad Honnef. Das liegt bei Bonn. Die WAU Holland Stiftung war so frei und finanziert das zum Teil. Und 30 Plätze waren gebucht, 25 sind jetzt schon belegt, also es sind noch 5 Plätze frei. Falls jemand Interesse hat, wir treffen uns da, alle 12 ERFAs werden nicht da sein, aber es sind glaube ich jetzt 6 oder 7 beteiligt und das sind 3 Tage. Eigenkostenbeitrag sind 50 Euro. Ja, und da werden wir das alles gegenseitig vernetzen, austauschen und gucken, was wir in der Zukunft noch bewegen können. Ja, das war es soweit. Kontakt könnt ihr über diese Adressen finden. Okay? Das Treffen ist vom 28.10. bis zum 30. Geht freitagabends los oder nachmittags, so ab 17 Uhr. Mit einer Vorstellungsrunde und dann machen wir Workshops am Samstag und Sonntag nach dem Mittagessen geht das dann alles wieder auseinander. Gut, danke.
So. Dann.
Ja, fließender Übergang. QR-Tags, um Timestamps zu korrigieren. Also, ich fotografiere ganz gerne ganz viel und dann hat man auch mal so eine Situation, dass man Geotagging machen möchte, wenn man zum Beispiel irgendwie im Urlaub ist und so und mal der Meinung ist, man möchte Fotos auf eine Karte verorten, ist total toll, macht Spaß. Oder man ist auf einer Party und es sind 5 Leute da oder was und schmeißen die Fotos zusammen und dann kriegst du die Aufgabe, ja, und jetzt sortiere die Fotos mal in zeitlicher Reihenfolge. Und du stellst fest, jede Kamerauhr läuft falsch. Und zwar nicht irgendwie systematisch falsch, sondern komplett falsch in alle möglichen Arten und Weisen. So, und dann habe ich mir gedacht, was soll der Mist? Ich möchte doch jetzt nicht anfangen, alle Fotos immer per Hand zu korrigieren. Ich möchte das irgendwie automatisiert haben. Das kann auch nicht so schwierig sein. Also die Idee ist ganz einfach. Mein Rechner, der macht so NTP-Zeug. Ja? Der ist schon recht akkurat mit seiner Uhrzeit. Warum lasse ich ihn nicht einfach die Uhrzeit anzeigen und fotografiere die ab mit der Kamera? Dann habe ich die Uhrzeit in den Bilddaten encodiert. Sehr schön. Dann kann ich die ja da wieder rauslesen. Automatisiert. Dank QR-Tags. Und wenn ich dann die Uhrzeit aus den Bilddaten vergleiche mit den Daten im Excel-Feder, dann habe ich eine Zeitdifferenz, um die meine Uhr in der Kamera falsch geht. Dann kann ich ja alle Bilder, die ich von der Kamera da importiert habe, um diese Zeitdifferenz automatisch korrigieren. Alles, was ich tun muss, ist einmal am Anfang, bevor ich das in den Import mache am besten, ein Foto von einem Bildschirm machen, der mir die aktuelle Uhrzeit als QR-Tag anzeigt. Und am Ende dann sagen, hier, guck, da ist das Bild mit der Uhrzeit encodiert. Ja, ich weiß, das klingt jetzt alles ein bisschen ja komisch oder nicht so einfach nachzuvollziehen, aber ich habe mal eine Demo vorbereitet. Also hier ist ein Beispiel, das sind ein paar Bilder. Ist da eine Frage? Nein? Gut. Das sind Bilder heute Morgen hier beim Workshops, die haben die Kinder Raketen gebaut und so, total klasse, und da haben sie gelötet. Dann habe ich hier jetzt vorhin gerade noch mal ein paar Fotos gemacht, wie hier der Aufbau ist und ne, die Leute, die sich hier zum Lightning Talk vorbereiten. So, und dann habe ich das importiert in meinem F-Spot hier und ich stelle fest, verdammt, das ist ja alles durcheinander. Rakete, Leute beim Lightning Talk, Rakete, Lightning Talk, Löten, Martel, Löten, Lightning Talk, scheiße. Aber ich habe ja vorher ein Foto gemacht wie dieses hier, in dem ich meine QR-Clock, wie ich sie nenne, gemacht habe. Das ist jede Sekunde ein neuer QR-Tag, der einfach die aktuelle Uhrzeit encodiert. So, dann habe ich das Foto hier. Ja, machen wir gleich nochmal. So. Ja, das ist die aktuelle Uhrzeit in UTC, wohlgemerkt. Ich arbeite nur komplett in UTC. Lokalzeit darf sich jeder selber machen, weil ich möchte mich nicht mit irgendwie, ich überquere Grenzen oder sowas abschlagen, ich möchte mich nicht mit, aber meine Fotos sind in einer anderen Zeitzone als deine Fotos gemacht worden oder ich habe gerade Sommerzeit, das darf jeder lokal für sich selber entscheiden. UTC ist weltweit gleich. So. Okay. Jetzt habe ich also hier ein Foto, das ist mit den Raketen zusammen gemacht worden. Dann kann ich sagen, correct photos by time. Bei QR-Code. Man sieht jetzt leider nicht sehr viel, weil ich habe noch keine Feedback und sowas implementiert. Aber jetzt mache ich das Gleiche mit dem zweiten Import. Bam, scheiße, der hat den QR-Code nicht lesen können. Da stürzt das Ding dann nämlich ab. Ist die Alpha-Version, so ein Prototyp. Aber die Idee ist, dass er in dem Moment dann eben die Fotos korrigiert. Jetzt kann ich das leider nicht so schön zeigen, weil er ja natürlich abschmiert. Wir können aber das gerne, wer das Interesse hat, nochmal richtig zu sehen, mit einem funktionierenden Beispiel. Das war jetzt 5 Minuten vor dem Vortrag leider ein bisschen zu knapp. Vor der Tür nochmal durchgehen. Genau, aber aus diesem Bild kann er üblicherweise einen QR-Code rauslesen und kann dann die Fotos korrigieren und richtig sortieren zeitlich. So. Falls da noch zu Fragen sind, sonst gehe ich gleich weiter zum nächsten. Also, hier kam der Vorschlag, man könnte es ja einfach als Schriftart für OCR reinpacken. Ja, kann man. Ich habe nur gedacht, ist ein bisschen aufwendiger, rechenaufwendiger. Wenn ich es wirklich wissen möchte, kann ich die Uhrzeit auch einfach nochmal so hinschreiben. Unter den QR-Tag. Also, das ist sehr einfach so zu implementieren. Okay. Sleep Hacking. So, ja. Ich bin immer gerne dabei, Sachen zu hinterfragen, die alle für selbstverständlich annehmen. Wer hat gesagt, dass wir eigentlich jede Nacht 8 Stunden schlafen müssen? Ist doch total Humbug. Geht das nicht anders? Sehr schön. Okay. Und zwar allgemein die Idee bei Sleep Hacking, da gibt es viele, viele Varianten. Die bekannteste Variante ist polyphasisches Schlafen. Das ist die meisten Leute interessant finden. Und zwar ist die Idee, die roten markierten Phasen, das sind die REM-Schlafphasen, davon hat man so üblicherweise 5 Stück pro Nacht. Die sollte man haben, um auch erholt zu sein. Was man nicht machen möchte, ist, man möchte nicht in einer der Tiefschlafphasen aufwachen, dann ist man total scheiße drauf und so. Man möchte möglichst kurz am Ende oder kurz nach einer REM-Phase aufwachen. Solche Dinge sind wichtig, damit man sich erholt fühlt und munter ist und dann kreativ arbeiten kann und all solche Dinge. Und man möchte auch in seinen 24-Stunden-Rhythmus 5 REM-Schlafphasen haben. So. Aber diese ganzen Tiefschlaf- und Leichtschlafphasen, sind die denn wirklich notwendig? Naja, die Wissenschaft ist da nicht so 100%ig sicher. Zumindest nach dem, was ich alles so recherchiert habe und all die Leute, die polyphasische Schlafen machen, auch so wissen. Und wie wäre es, wenn wir nicht einfach nur uns auf die roten Phasen konzentrieren? Und die Rest nicht einfach mal so ein bisschen weglassen? Also, das ist jetzt ein 24-Stunden-Tag. Ne, von 0 oben bis einmal rum, 24 wieder oben. Und da geht man halt irgendwie aus, okay, ich bin in dem Bereich, da schlafe ich so. Das ist das typische Schlafmodell, wo ich gerade eben diese 5 REM-Phasen drin hatte. Jetzt sagen wir, okay, biphasisch. Wir können ja anfangen und einfach mal eine REM-Phase wegnehmen und einen Mittagsschlaf machen. Legen wir uns noch mal eine Stunde hin oder eine halbe Stunde. Das mit ein bisschen Übung reicht für eine REM-Schlafphase. REM wird auch schneller erreicht, wenn man zum Beispiel übermüdet ist. Und ja. So, aber das reicht ja noch nicht. Man möchte das noch weitermachen. Das ist Everyman. Das sind 4,5 Stunden Nachtschlaf. So 2.30 Uhr bis 7 Uhr morgens zum Beispiel. Und dann verteilt man 2 oder 3 Naps tagsüber, die dann 25 Minuten ungefähr sind. Also es ist ein bisschen individuell abhängig, aber so 20 bis 30 Minuten braucht ein Mensch normalerweise, wenn er ein bisschen trainiert hat, um so eine REM-Schlafphase zu erreichen. Ich bin gerade auf Everyman 4,5 mit 2 Naps. Bei mir sieht das also fast so aus. Ich mache das jetzt seit, heute ist mein 21. Tag ziemlich genau. Also ich bin heute Nacht um 3.30 Uhr ins Bett, heute Morgen um 8 Uhr raus. Ich habe um 13.30 Uhr hier hinten im Backoffice nochmal gepennt. Und ich muss mir ganz ehrlich bald wieder einen Platz suchen. Aber ich sag mal so, ich habe jetzt eine Nettozeit hier, brutto wie auch immer, von 5,5 Stunden pro 24-Stunden-Phase, die ich schlafe. Und es geht mir eigentlich recht gut dabei. Das ist Überman. Das ist mir vielleicht dann doch ein Tick zu krass. Da schläft man alle drei bis fünf Stunden für 20 Minuten, bleibt bei irgendwie 2 bis 3 Stunden Schlafenszeit innerhalb von 24 Stunden. Es gibt Leute, die haben das gemacht, es gibt Leute, die haben es erfolgreich gemacht. Das Interessanteste... Wie bitte? Wie viele sind das von denen, die es überhaupt gemacht haben? Ich weiß nicht an Prozentzahlen, wie viele es geschafft haben. Es gibt tolle Berichte. In der Beschreibung zu dem Vortrag habe ich einen sehr schönen Bericht davon verlinkt. So. Wie viel Mate kombiniert wurde? Konsumiert. Nein, die Sache ist, ich bin ohne Alkohol, seit Jahren schon, ohne Koffein, ohne Nikotin. Drogen sind ganz böse für den Schlafzyklus. Koffein war hart. Psychologische Effekte sind sehr interessant bei der Sache. Man hat nicht mehr das Tag-Nacht-Gefühl, man verliert das Gefühl dafür, wann ein neuer Tag anbricht, weil man ja immer nur für 20 Minuten ins Bett geht. Also man lebt irgendwie 3 Monate und hat immer noch das Gefühl, es ist der gleiche Tag. Okay, warum will man das machen? Klar, man schläft weniger, man hat mehr Zeit für seine Hobbys, mehr Zeit für die Arbeit, keine Ahnung. Man macht es, um anzugeben, weil hey, ist geil, mehr Party feiern, ich weiß nicht. Eine Sache, die ich mir davon erhofft habe, ist auch irgendwie erholsamer Schlaf, weil man übt ein bisschen schnell einzuschlafen, erfrischt wieder aufzuwachen. Es wird eingesetzt tatsächlich schon seit den 50er Jahren im Bereich des Militärs. Immer verfügbar sein, wenig Schlaf, Stresssituationen und trotzdem keine Scheiße bauen. Ne? Raumfahrt, so jeder NASA-Astronaut wird darauf trainiert, dass sie dann in Notsituationen auf diesem Rhythmus oder nach ähnlichen Prinzipien schlafen können. Einhandsegler, die irgendwie Weltumsegelung machen oder sowas und eben keinen anderen an Bord haben, machen auch sowas, weil sie können ja nicht einfach mal 8 Stunden unter Deck gehen und gucken und hoffen, dass draußen nichts passiert. Allerdings gibt es auch Kritik und das sollte man erwähnen. Ich habe da einen sehr schönen Artikel gefunden, der ist irre lang, den habe ich leider noch nicht komplett lesen können. Aber die Grundaussage war sowas wie, wer so an sowas glaubt, glaubt auch an Homöopathie. Die Wünsche, die man davon hat, wie zum Beispiel mehr Zeit, die man effektiv nutzen kann, sind nicht wirklich erfüllbar. Man ist weniger aufmerksam, man ist üblicherweise in einer Art Schlafmangelzustand. Frage? Wie wichtig es ist, die Zeiten einzuhalten, das hängt stark davon ab, wie gut trainiert du bist. Es gibt Leute, die können das komplett, ohne sich irgendwie an die Zeiten zu halten. Es gibt ein Prinzip, wo man, das nennt sich irgendwie Spayamul, sleep polyphasic as much as you like. Und dann macht man es wirklich komplett nach dem Prinzip, nur wenn ich müde bin, lege ich mich hin. Okay, ich muss langsam fertig machen, aber genau, wichtiger Punkt, die Kreativität wird vermutlich dadurch verringert. Also es gibt auch fundamentierte wissenschaftliche Kritik daran. Das heißt, wenn man es ausprobiert, auch mal die andere Seite anschauen. So, Dankeschön.
Ja, vielen Dank dafür. Ich habe auch noch weitere Literatur darüber gesehen und immer wenn ich das Ding versucht habe zu lesen, bin ich eingeschlafen. Es funktioniert auch. Genau. Und wie ich neulich wieder einen Spruch gesehen habe, das war auch ganz nett. Early to rise and early to bed makes a man healthy, but socially dead. Genau. Der nächste Vortrag auf der Liste ist genau der über das Netz. Und ich weiß nicht, ob Morphium und Leon da was vorbereitet haben. Sind die euch da? Morphium? Leo? Passt so gut, ne? Zum Vortrag. Morphium? Okay. Anscheinend nicht da, dann werden wir das skippen. Wir kommen zum nächsten Vortrag über die Minibox. Ist der Martin 89 da? Wo ist der Martin 89? 98. 89? 89. Nicht da? Martin? Okay, dann soll er leider auch skippen. Dann wird die Martin dran. Genau, da kommt sie nach vorne. Herzlichen Applaus. Ah, Adapter dabei, sehr gut vorbereitet. Okay. Jetzt bin ich immer gespannt, ob das auf Anhieb so klappt. Mal einmal halb umdrehen, ja, genau. Und wie immer sage ich meinen üblichen Spruch dazu, zu Beamer, wie funktionieren die eigentlich? Falls also irgendjemand den kennt, der Beamer irgendwie Projektoren sozusagen produziert oder so und uns sagen kann, wie der Algorithmus dahinter ist, wie die sozusagen abscannen, gibt es da ein neues Bild, muss ich was umschalten und so weiter. Bitte zwingt die Leute mal dazu, einen Vortrag zu halten. Ich will endlich mal verstehen, was da passiert. Entropie. Ja, das könnte sein. Super. Martin.
So. Hallo? Ja. Mein Name ist Martel. Ich habe die Slides auf Englisch. Ich hoffe, es ist kein Problem. Ich halte einen kurzen Vortrag über LESS. Und zwar bin ich Webdeveloper und muss ziemlich viel CSS schreiben und finde Lessons ganz großartig, deswegen muss ich euch das einfach vorstellen. Was kann man mit Less machen? Less ist ein Tool, um Variablen in CSS zu generieren. Zum Beispiel so. Mit diesem Add vorne dran definiere ich die Variable und kann sie dann damit aufrufen. Einmal. Ich habe auch die Möglichkeit, Art CSS-Funktionen zu machen. Zum Beispiel, dass ich nur einmal definiere, wie runde Ecken gehen und das dann immer wieder benutze. Auch mit Variablen, die ich da übergeben kann an diese Funktion. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel sagen, in dem Beispiel, der Header soll 10 Pixel runde Ecken haben und der Footer soll nur 5 Pixel runde Ecken haben. Ich denke, ihr versteht das, wie das funktioniert. Das nennt Less Mixins. Und noch eine sehr, sehr schöne Funktion ist auch Nested Rules. Also man kann durch Einrückung die Regeln kombinieren miteinander. Das heißt, links seht ihr den Code, den ich schreibe, und rechts seht ihr, was Less draus macht. Hierbei kann man natürlich auch diese drei Varianten, die ich euch jetzt gezeigt habe, miteinander kombinieren. Ja, dadurch hat man schöne Abstraktion, hat keine Probleme mit verschiedenen Browsern, hier WebKit, Mozilla, IE, sondern muss es nur einmal definieren und das ist fertig. Ja, wie funktioniert das? Es gibt eine JavaScript-Datei, Less.js, die transformiert deine Less-Datei zu CSS, was der Browser versteht. Entweder clientseitig oder serverseitig, das ist, kann man machen, wie man es möchte. Es ist momentan 35 KB klein und man kann es runterladen unter less.css.org und forken. Ja, und das war es im Prinzip.
Das ging mir jetzt fast zu schnell. Too less. Too few. Aber nicht schlecht. Da gab es noch eine Frage.
Frage? Okay. You can follow me on @heartbeats on Twitter.
War das gut? Ja, genau. Der nächste. So, der nächste auf der Liste. Das wären die CodeTube-Leute. Genau. Einmal hier ein bisschen reinhackeln. Ja, was ist das? Du bist 5 Minuten. Hast du mir sagen Bescheid?
Ja, ja.
Ist auch nicht so. Jetzt muss ich einmal resinken oder so.
Erstmal die technischen
Probleme. Irgendjemand noch jemand, der einen Schlafplatz braucht oder eine Mitfahrgelegenheit? Da so, irgendjemand? Mal bitte melden. Ihr könnt euch einfach mal melden. Ihr dürft auch ansagen, unsere Linux-User-Gruppe trifft sich da und dort. Die nächste Vereinigung, irgendjemand ein Event. Wie üblich natürlich der Hinweis auf den großen Kongress am Ende des Jahres, 27. bis 30. Dezember in Berlin im BCC. Und wer sich die Frage stellt, wie kriege ich denn ein Ticket, das wird gerade zurzeit besprochen und gelöst. Und demnächst auf events.ccc.de werdet ihr darüber was lesen. Benjamin, du hast noch was.
Ja, solange das hier eingerichtet ist, will ich das mal nutzen für einen Instant Lightning Talk. Und zwar ein Tool, weil vorhin Sven das gesagt hat mit dem Beamer. Ein Tool, was ich schon immer mal bräuchte. Irgendjemand, der es kann, soll das mal schreiben für mich. Und zwar passiert es manchmal, dass man einen Beamer hat und der Beamer, der stellt es irgendwie verzerrt dar. Jede Grafikkarte bietet diese coolen Grafikfeatures zum Transparentmachen oder irgendwas. Es wäre echt cool, wenn jemand mal ein Tool schreibt, wo man Fenster einfach nur ein Stück vergrößern oder verkleinern kann, also stauchen oder zerren. Vielleicht gibt es ja schon, dann sagt mir das, wo es gibt. Weil man das dann auf dem Beamer, den man braucht, wir hatten das jetzt erst bei einem Lightning Talk, wo der Beamer nicht ging, beim Camp, dann könnte man das da verzerren oder machen. Okay, das war's.
Ja, hört sich ein Mikro? Nein, du willst sprechen. Ich will sprechen.
Ja. Okay. Ja, hi, erstmal. Also, wir hatten einmal das Problem, weswegen wir diese Software geschrieben haben, die vielleicht auch schon andere hatten. Ich weiß nicht, ob ihr GitHub kennt, aber Wir wollten GitHub auch auf unserem eigenen Server laufen lassen und geht ja leider nicht, weil, haha, die schönen Leute, die so schön Open Source hier immer verbreiten, die haben ihre eigene Software nicht Open Source gemacht. Deswegen geht das leider nicht, dass du GitHub bei dir auf dem eigenen Server laufen lassen kannst. Also haben wir uns gedacht, die Alternative, die so noch frei ist, wäre GitHub gewesen, aber wer das schon mal ausprobiert hat, naja, das ist nicht so toll. Und deswegen haben wir Codetube angefangen. Das haben wir in Node.js geschrieben. Halt der hottest Shit quasi, was es gerade so auf dem Markt gibt. Auch mit CoffeeScript, falls das jemand kennt. Und was du so an Möglichkeiten hast, ist momentan noch recht primitiv Projekte verwalten, also sprich anlegen und browsen und haben wir eigentlich Netz? Nee, ne? Okay. Gut, dass ich die vorher geladen habe. So sieht das dann nämlich aus, wenn man dann auf ein Projekt drauf geht. Das heißt, man kann auch schon den Code browsen und was jetzt natürlich leider ohne Netz nicht geht, ist, dass man jetzt hier schön durch die Files sich durchklickt und schön sieht, wie das alles nachgeladen wird und nicht immer jedes Mal ein Page Reload gibt. Alles schön mit Websockets. Die Dateien übrigens auch. Hast du noch was?
Ja, wir sind Self-Hosting. Wir haben das erst veröffentlicht, als wir uns selbst quasi darstellen konnten. Und ja, es gibt so einige Entwicklungsbranches. Manche Sachen sind noch kaputt, aber das ist schon partiell in Development gefixt. Und wir würden uns sehr freuen, wenn auch Leute mitmachen würden. Gibt es tolles Projekt.
Also nochmal fix die URL, damit ihr das alle mal mitschreiben könnt. Wow. Okay, das ist ein bisschen zu groß. Dann machen wir das anders. Die Adresse ist https://codetube.be. Da findet man natürlich auch den Source Code, dann gleich unter team/codetube. So ungefähr. Ja. Naja, ihr wisst, was ich meine. Du bist dran.
Wir haben gleich den nächsten Vortrag. Das ist ein Projekt von mir, das nennt sich ULatencd. Und zwar handelt es sich dabei um einen dynamischen Systemoptimierer für Linux, der durch Skripte einstellbar ist. Also ich hatte halt immer so das Problem, dass quasi Linux versucht immer sehr fair zu sein zwischen allen Prozessen und das ist eigentlich das, was man in Desktop-Systemen eigentlich nicht wirklich haben will. Wenn ich ein Video angucke, dann möchte ich, dass das Video halt ruckelfrei läuft, egal welche anderen Aktivitäten da laufen und egal wie stark mein System ausgelastet ist und ich habe dafür keine Lust, jedes Mal dem extra zu starten mit irgendwie Nice oder so. Und da habe ich mir gedacht, das könnte man auch irgendwie hübsch machen. Und da habe ich mir ein System überlegt mit Skripten, das ist ein kleiner C-Core, der quasi das System so ein bisschen abstrahiert und über Lua-Skripte kann man dann quasi sehr genaue Regeln anlegen, um die Prozesse entsprechend zu kategorisieren. Und vor allem hat das den Vorteil, im Gegensatz zum Auto-Gruppierung des Linux-Kernels, dass er sehr stark auf die Fehler im User-Space eingehen kann, weil User-Space ist total buggy, also diese Autogruppierung, wie der Kernel den benutzt mit Prozessgruppen, das funktioniert einfach nicht, weil sich kaum ein System dran hält, also zumindest so wie ich den POSIX-Standard verstanden habe. Und wir sehen hier links an der GUI, kannst du mal hier ein bisschen an der GUI rum die Liste anzeigen. Das ist im Prinzip der Prozessbaum, der aufgebaut wird und er versucht halt im Prinzip Programme, einzelne Prozesse, die logisch zusammengehören, zu gruppieren
Und dadurch hat man halt zum Beispiel den Vorteil, man kann relativ, es ist schwierig, das System kaputt zu kriegen. Also wenn ich in der Konsole jetzt ein Make J40 machen würde vom Linux-Kernel, dann würde man es nicht mal merken. Ja, das ist es so im Großen und Ganzen. Probiert noch so ein paar Sachen, so Swap of Death, also wenn man quasi, wenn einem der Arbeitsspeicher ausgeht, dann ist es immer ziemlich kritisch, das System noch quasi zu bedienen, und das versucht er zum Beispiel auch zu, naja, beheben, mehr oder weniger. Das funktioniert relativ gut. Ja, das war's.
Wo kriegt man das U-Latin-CD?
Auf GitHub.
Ja. Okay. Ja, das war vor der CodeTube-Zeit, aber das werde ich mal umziehen, wenn das mal ein bisschen schön ist, wenn der Bug-Tracker fertig ist und so. Ja, auf GitHub. Pölzi, beziehungsweise wer Debian fährt, kann es einfach installieren. Das ist aktuell sogar in Unstable ist neueste Version drin und in Ubuntu Stable auch.
Okay, jetzt. Okay, ich sehe schon, der Benjamin ist ready, aber vielleicht der Frank, den würde ich mal danach dann mal rannehmen. Ich melde mich gleich nochmal bei dir, Frank. Ja, hat mich auch noch was zu erzählen. Und ja, jetzt machen wir erstmal ganz kurz weiter mit dem Neo-Layout. Also wer immer noch US QWERTY benutzt oder so ein komisches Zeug wie mit Umlauten, der sollte sich das hier mal anschauen. Benjamin.
Ja, hallo. Also wir waren gestern beim Datenspuren-Prä-Treffen und da habe ich ja mit Erschrecken festgestellt, dass es Leute gibt, die in Dresden sind und die noch nicht wissen, warum welche Ebenen wie im Neo-Layout belegt sind. In einer der Geburtsstätten des Neo-Layouts, also das muss man sich mal vorstellen. Genau. Da sage ich vielleicht kurz was zur Entstehung des normalen Layouts, so wie ihr das kennt, so wie ihr das vielleicht ständig vor euch habt. Da sage ich vielleicht was zu dem normalen Layout, wie ihr das vielleicht kennt. Also erstmal die Tastatur, wie sie aufgebaut ist. Man sieht das hier. Ist ja so, dass hier oben die 1, dann kommt zur Hälfte versetzt das X. Dann kommt wieder in Drittel versetzt die nächste Taste und dann kommt die 2, die hier oben steht, wieder in Drittel versetzt zu dieser Taste und anschließend geht es weiter mit dieser Taste Ü, das ist hier nicht ganz, ganz maßstabsgerecht, das ist ein bisschen schade, das ist wieder in Drittel versetzt zu dieser Taste und dann geht es wieder weiter mit dieser Taste. Ne? Und so ist es immer aufgebaut. Oder ich bin mir gar nicht sicher, ob es ein Drittel oder ein Viertel ist. Und die Frage ist jetzt, woran liegt das? Das Ganze liegt daran, wenn man sich eine Schreibmaschine vorstellt, dann ist ja bei der 1 hier unten drunter ein Hebel und der Hebel geht zu einer Type und ist bei dem X ist auch ein Hebel und der Hebel, der darf ja an der gleichen Stelle sein wie der bei der 1, das heißt, die müssen nebeneinander sein und deshalb ist das X einfach ein Stück versetzt, dann kann der direkt daneben vorbeigehen, dann kommt der Hebel vom U, dann kommt der Hebel von der 2, dann kommt der Hebel vom Ü, dann kommt der Hebel vom V, vom I, von der 3. So, und so geht das die ganze Zeit weiter. Wenn man jetzt diese ganzen Tasten auf einer Kette lang anspannen würde, hat man im Prinzip die Hebel, wie sie nebeneinander sind auf der Schreibmaschine, und die dürfen sich nicht verhaken. So. Und wenn man jetzt also zwei Tasten nebeneinander hat, die häufig gedrückt werden, dann verhaken die Hebel sich häufig. Das heißt, das Optimierungsziel für die Tastatur war, wenn man die ganzen Tasten auf dieser Kette lang fädelt, müssen häufig benutzte Buchstaben weit weg voneinander liegen. So. Und auf der Tastatur schreiben wir heute noch. Ihr. Genau, weil es gab ja das Neo-Layout, es gab schon das Dvorak-Layout, das wurde in den 30er Jahren von Herrn Dvorak, einem Vetter vom Dvorak, der in den USA halt lebt, gemacht. Und dann gibt, das ist für Englisch optimiert und wir haben das Ganze für Deutsch optimiert, beziehungsweise das vom Hanno Behrens aus Hamburg. Und irgendwann, als ich dann zugekommen bin, habe ich dann gesagt, ja, das ist aber irgendwie alles Mist, weil wir brauchen ja noch irgendwie die Zeichen, die man auf dem Computer häufig braucht, irgendwie die Klammern und die Action-Klammern, die Spitzenklammern, was weiß ich alles. Und viele Leute nehmen ja das US-ASCII-Layout, einfach nur, weil da die Klammern besser liegen. Und da habe ich dann gesagt, nee, Moment hier, an der Stelle hier ist normalerweise ein Caps Lock. Und die, was ist der Use Case fürs Caps Lock? Man muss es drücken, damit es wieder ausgeht, verflucht. Genau. Und deshalb haben wir hier noch einen Modifier draufgelegt, genauso wie hier drüben. Da kommt man auf eine dritte Ebene und die sieht so aus. Das heißt, ich habe auf meiner Tastatur alle Eckchen und Spitzenklammern und was man immer braucht untereinander. Und das ist auch optimiert, und zwar ist es so optimiert, dass man häufige Tasten abrollen kann. Also ihr seht zum Beispiel, ist gleich Spitze, Klammer zu, braucht man in vielen Programmiersprachen als Pfeil. So, kann man so klack hintereinander schreiben. Oder Slash, Stern, Stern, Slash, das ist dann hier so klack. Oder häufiges Trigramm, Doppelpunkt, Minus, Klammer zu. Ja. Klar. Ausrufezeichen ist gleich, oder? Ja, also dafür ist es optimiert und man kann das wirklich schnell tippen und das ist ganz super. Jetzt seht ihr oben noch kaufen andere Ebenen. Ja, die Leute haben angefangen, weil es ja jetzt hier das HJKL nicht mehr gibt für Vim. Da haben die angefangen, so eigene Vim-Keybindings zu schreiben und da habe ich dann gesagt, nee, stopp mal Leute hier, wir haben genug Ebenen. Hier ist jetzt ein Steuerkreuz und dann kann man da in jedem Editor und überall das Steuerkreuz benutzen und hier hat man noch einen Ziffernblock und genau. Irgendwann haben die Leute festgestellt, dass man mit mit drei Modifiern eigentlich, also hier ein, 2 hoch 3 sind 8 Kombinationen. Mensch, da kriegt man viele Ebenen unter. Wenn man die zwei zusammendrückt, dann können wir noch griechische Zeichen und große griechische Zeichen. Ja, gut. Okay. Genau. Das ist NeoLayout. Probiert es aus, www.neolayout.org. Treiber gibt's überall. Was? Ach so, es gibt auch bedruckte Tastaturen dafür, genau. Da gab es jemanden im Projekt, der belasert die Dinger für Computertomographen und sowas. Und da hat er irgendwann gesagt, ja, ich schreibe zwar in die Leo, aber wenn ihr mir einfach das Layout schickt, dann drucke ich euch das. Genau, und dann druckt er das jetzt. Also da kriegt man auch die Tastaturen für irgendwie 30 Euro ohne Kostenbeitrag. Genau, also wenn ihr da das mehr Informationen haben wollt, dann fragt mich und dann geht's los. Ja, Frage? Das geht nie hin. Sonst, ich wiederhole es auch.
Ich schreibe 35 Jahre auf Quert. Warum soll ich umstellen?
Was? Du schreibst... Tja. Also er sagt, er schreibt 35 Jahre jetzt schon auf Querz und warum soll er jetzt umstellen? Also warum ist natürlich eine berechtigte Frage, aber also es ist erstmal viel, das Gefühl ist besser beim Schreiben. Ne? Man könnte jetzt sagen, man tippt schneller, oder ich könnte jetzt sagen, man tippt schneller, allerdings gibt es dafür keine wissenschaftlichen Untersuchungen. Und wenn man sich anschaut, wie schnell Weltmeister mit Querz schreiben, dann sind es einfach 1000 Anschläge pro Minute, so schnell denkt ihr gar nicht. Also das Begrenzende, das Bottleneck beim Schreiben, das ist nie die schlechte Tastatur, das Bottleneck ist das Gehirn. Deshalb wird man wahrscheinlich im Alltag nie schneller schreiben mit Neo, ne? Aber man schreibt auf jeden Fall angenehmer, das kann man auf jeden Fall schreiben. Schreibt mal Dresden auf Kuverts, das ist echt... Ja? Also, und das ist viel angenehmer mit Neo. Natürlich ist es für jemanden, der neu einsteigt, ist die Schwelle wahrscheinlich sowieso größer, damit zu schreiben. Aber ja, also Gründe sind halt, die Ebenen fürs Programmieren ist viel angenehmer und auch das Normale ist viel angenehmer. Ja, oh, jetzt gibt es viele Fragen, ich sehe schon. Wenn ihr an der Kiste mit QWERTY sitzt, genau, sehr wichtiger Hinweis, man muss nur neolayout.org tippen können. Hier oben sind drei Tasten. Wenn man da drauf drückt, hat man Neo. Also man braucht auch keine Adminrechte unter Windows, einfach klicken, das geht. Na, also hier Linux, Windows, Mac, das sind die drei Hotlinks. Sehr schön. Jo, wir müssen noch mal grenzen, weil die anderen auch. Ja, genau, also die anderen wollen ja auch drankommen. So.
Ja, gibt's Lektionen, gibt's alles. Gut, an der Stelle möchte ich gerne den Frank bitten, zu uns zu kommen. Ist noch nicht in der Liste drin. Frank wird uns erzählen über das Blindenleitsystem hier in Dresden und hat auch ein Device dabei. Das finde ich recht spannend. Genau. So, Frank. Achtung, Stufe. Sehr gut. Okay. Hier liegen noch ein paar Kabel rum, unten auf dem Boden. Will ich mal rüber. Achtung. Genau, hier ist das Pult vor dir. Ein bisschen tiefer. Genau, hast du. Gut, dann gebe ich dir das mal in die Hand hier. Ne? Mach
Mikro ist so zu halten. Einfach so. Am besten ans Kinn tun.
Ja.
Dann hast du mal den richtigen Abstand.
Genau. So, den schmeiße ich mal kurz. Genau richtig.
So, zack. Ja, hallihallo, ich bin der Frank und wie ihr schon seht, stehe ich jetzt hier völlig unvorbereitet und wurde ein bisschen überzeugt und ermutigt und jetzt, ja, erzähle ich zumindest einfach mal was und würde das einfach mal so ein bisschen unter Straßenbahn-Hacking zusammenfassen. Folgendes Problem besteht, beziehungsweise eigentlich ist es kein Problem, eigentlich ist es eine wunderschöne Sache. Dresden, wie mittlerweile lobenswerterweise auch einige andere Städte, hat sich zum Ziel gesetzt, eine möglichst barrierearme oder möglichst barrierefreie sogar Stadt zu werden. Und ja, es ist auch noch nicht überall umgesetzt. Es gibt da definitiv Lücken. Aber sie arbeiten dran. Unter anderem haben die Dresdner Verkehrsbetriebe und ich glaube sogar der ganze VVO, keine Ahnung, ihre Straßenbahnen und Busse mit einem sogenannten blinden Leit- und Informationssystem ausgestattet. Was nichts anderes heißt, als dass die Straßenbahnen ein nettes Feature implementiert haben, wozu es als End-User-Client dieses tolle Kästchen gibt. So, ich hoffe, das können jetzt alle sehen. Das ist nichts weiter als eine Art Funkfernbedienung, würde ich einfach mal mutmaßen. Ich habe es nun selber noch nicht untersucht, aber so wie es funktioniert, kann es eigentlich nicht viel was anderes sein. Es hat also 6 Tasten, die sind durchnummeriert von 1 bis 6 und wenn man drauf drückt, passiert jetzt hier vor Ort nichts weiter als das und es sendet halt irgendein Funksignal aus. Würde jetzt eine Straßenbahn vor mir stehen, so im 5 Meter Abstand, würde jetzt Folgendes passieren. Sie würde einfach über Außenlautsprecher ihre Linie nennen und die Endhaltestelle. Also zum Beispiel Linie 11, Bühlau. Das ist eine wunderbare Sache. Man stellt sich einfach mal den praktischen Fall vor. Hauptbahnhof Nord oder von mir aus auch Lenéplatz, Doppelhaltestelle. 2 Bahnen stehen hintereinander. Da passiert es, oder ist es mir regelmäßig passiert, in Leipzig gibt es das so ähnlich und ohne dieses System, dass ich dann frage, sagen Sie mal, welche Linie steht denn da? Dann sagen Sie mir das, okay, und dann sage ich, ja, ich suche eigentlich die 13. In Leipzig gibt es eine 13, hier glaube ich nicht. Doch, okay. Ja, man sieht es, ich bin noch nicht weit rumgekommen. Und dann wird mir geantwortet, ja, aber die 13 steht direkt dahinter. Ach Mist, jetzt ist aber auch gerade losgefahren. Das tut mir aber jetzt leid, da müssen Sie jetzt wieder 10 Minuten warten. So, um dieses Problem einzugrenzen, ist dieses System gedacht. So. Und jetzt kommt der ganze Haken an der Sache. Dieses kleine Kästchen kann man also beim Hilfsmittelversand beziehen für unschlagbar günstige 90 Euro. Ja, das ist das allgemeine Problem, was die hochgelobte Marktwirtschaft mit so Blindenhilfsmitteln hat. Sie sind schweineteuer, weil es entweder öffentliche Träger finanzieren oder man als Sehbehinderter zumindest oder eigentlich nur als, also in meisten Fällen nur als Blinder Anspruch auf ein bisschen Blindengeld hat zum Nachteilsausgleich, weil eben viel teurer ist. So. Trotzdem ist natürlich, also gibt es natürlich an diesem ganzen System 2 Probleme, deshalb stelle ich das hier nämlich auch gerade vor. Das eine ist eben, wie gesagt, dieser Preis für nichts weiter als eine relativ, also höchstwahrscheinlich zumindest, relativ einfach gehaltene Funkfernbedienung. Und das zweite ist, dass es natürlich eine Insellösung ist. Das heißt, wir haben dieses Kästchen, was jetzt für Dresden funktioniert, es könnte auch in Prag funktionieren, die haben so ein ähnliches Projekt. Wenn jetzt sich irgendeine andere Stadt entscheiden würde, das von einem anderen Anbieter zu nehmen, müsste man sich ein anderes Kästchen besorgen, um in dieser Stadt auch entsprechend mobil zu sein und auf diesen Service zugreifen zu können. Es wäre ja eigentlich viel schlauer, wenn man das noch kombiniert mit einem möglichst guten Fahrplan irgendwie auf dem Smartphone seiner Wahl machen könnte und das dazu benutzen könnte, die Straßenbahn anzufunken, damit die Linie preisgibt, die sie ist. Naja, und deshalb stehe ich jetzt hier und wer sich damit mir näher darüber unterhalten will, ich hatte es auch schon mal auf der C3D2-Mailingliste kurz gepostet, dieses Problem, der kann mit mir gerne ein bisschen drüber reden. Und Ja, ansonsten bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und möchte zum Schluss noch schöne Grüße an Entropia senden.
Eine Meldung?
In Karlsruhe. Gibt es eine Frage?
Ja, eine Frage. Ich wollte nur was anmerken. In Köln ist Kurs Köln. Da haben sie angefangen, ein Knopf zu machen. Wenn ich den Knopf drücke, kommt die Anzeige. Was hältst du davon?
Noch nicht ganz.
Also ich habe dich soweit verstanden, ihr habt in Köln angefangen, etwas zu machen. Aber was?
Niederhaltestelle.
An jeder Haltestelle einen Knopf anzubringen, der sagt dann, wo man ist.
Dann
kommt dieselbe Ansage wie bei diesem Knopf. Okay. Was hältst du davon?
Also ich kenne jetzt die konkrete Umsetzung in Köln nicht. Ich kann mir das jetzt im Moment bloß so vorstellen, das habe ich woanders auch schon mal gesehen, dass es da an den Haltestellen im Prinzip so Säulen gibt. Da gibt es eine Taste, da drückt man drauf. Und dann wird einem unter anderem angesagt, welche Bahnen in nächster Zeit kommen, oder? So Linie 4 in 3 Minuten, danach Linie 6 in 4 Minuten. Das ist cool und ganz ehrlich, diese Information fehlt hier auch noch ein bisschen. Das heißt, man hat zwar ein Feedback, welche Bahn direkt vor einem steht, aber man weiß noch nicht, in wie vielen Minuten man mit der nächsten Bahn seiner gewünschten Bahn rechnen kann. Problem in Köln wäre dann allerdings das, was diese Digitalanzeigen auch gerne haben. Wenn sich plötzlich aus irgendwelchen Gründen, weil das Tracking nicht ganz funktioniert hat, eine Bahn irgendwie vor eine andere mogelt, die gerade nicht angezeigt wurde, kommt man dann natürlich lustig durcheinander. Also ich denke, jeder weiß, was ich meine und hat es auch schon mal gesehen.
Da kommt noch eine Frage. Ja, warum hat das Ding eigentlich 6 Knöpfe, wenn es eigentlich nur eine Funktion hat, wie du es gerade erzählt hast?
Mir wurde gerade gefragt, warum das Ding insgesamt 6 Tasten hat, obwohl es nur die eine Funktion gibt. Aus dem einfachen Grund, weil ich bis jetzt nur die eine gezeigt habe. Nein, es gibt noch 2 weitere und 3 Tasten sind noch nicht mal belegt vom Hersteller. Die zweite Funktion ist, dass die Ansage ist für in der Bahn und ist dafür gedacht, dass die Haltestellenansage über die Innenlautsprecher einfach wiederholt wird. Das kann man sehr gut nutzen, wenn es gerade ziemlich laut war oder die gerade über eine Weiche fuhr und man die Ansage nicht verstanden hat. Dann kann man die wiederholen lassen. Und die dritte Funktion ist, soweit ich weiß, dass beim Fahrer einfach ein Lämpchen aufleuchtet, dass der aufmerksamer ist, weil da jetzt jemand mit Einschränkungen einsteigen will oder so. In Prag ist die wohl angeblich damit belegt, das ist aber jetzt bloß Mund-zu-Mund-Propaganda, weiß ich jetzt nicht genau, ob das stimmt, ich war selber nicht dort, dass da plötzlich sämtliche Türen aufgehen.
Ich will auch 2.
Ja, wie gesagt, wir können gerne mal über Lösungen sprechen vor allem. Bloß weil die Frage kam, weil die Frage jetzt in der Semestereinführungswoche kam, rufen kann ich damit leider keine Straßenbahn.
Ja, bei der Bahnkarte 1000 ist ja der Vorteil, dass man mit der Bahn nach Hause fahren kann. Ja, so ähnlich. Ja, herzlichen Dank, Frank. Du warst auf der Mailingliste. Hast du einen Nickname, auf der du da bist, oder bist du einfach nur Frank?
Nee, bis jetzt Frank. Bis jetzt Frank.
Besonderer Frank? Es gibt so viele Franks hier.
Nö, bis jetzt habe ich mich da einfach bloß. Ja.
Alles klar. Bitte nochmal gucken auf der Mailingliste Frank. Vielen herzlichen Dank, Frank. Merci.
Da
Okay, wir haben noch drei Vorträge und noch einen zwischen und dann sind wir so ungefähr mit der Zeit fertig auf 45 und ihr habt dann eure verdiente Pause. Ich möchte aber trotzdem noch eine Lanze hier brechen und als generellen Remark. Ich denke, jeder Vorteil, der immer erst durchgesetzt wird von Behinderten, bringt auch Vorteile für uns Nichtbehinderte. Und insofern darüber nachzudenken, ich denke mal so ein Knopf an Haltestelle, der einfach in Ton sagt, wann das Ganze kommt, wäre vielleicht einfacher und kostengünstiger einzusetzen als eine große Display-Anzeige, die ja richtig viel kostet. Ich denke mal auch so ein kleines Device, das einem auf Knopfdruck sagt, was man da gerade vor sich hat, ist sehr viel günstiger als ein iPhone, wo man dann erst große Infrastruktur reinhaut und eine App und die muss man sich runterladen, installieren, den ganzen Kram. Einfach so einen Knopf an der Haltestelle, finde ich total super. Also ich würde sowas gerne viel öfter sehen. Und ja, das ist eine Insellösung und in Anlehnung an einen Herrn aus Amerika, der vor dem Brandenburger Tor vor einigen Jahren sagte, bitte please open this gate, Mr. Gorbatschow, möchte ich sagen, Mr. Altman, Mitch Altman, TV Begone, open this hardware. Ich denke, ein bisschen Reverse Engineering oder so würde vielleicht für den nächsten Workshop hier in Dresden ganz lustig sein. Lass uns mal rausfinden, was da drin steckt. Ja, nächster Vortrag.
Hi, ich bin Wiss. Wir sind aus Berlin angereist heute und eigentlich möchte ich euch bloß kurz eine User-Group vorstellen, und zwar das Nerdcafé. Das trifft sich regelmäßig am Montag im Vetomaten. Das ist ein freier Projektraum in Berlin, im Friedrichshain, in der Scharnweberstraße 35. Wir sind bemüht, ab und zu Vorträge zu machen. So CoffeeScript haben wir gerade gehört, Node.js hatten wir letzten Montag da. Genau, Montag treffen wir uns. Nächsten Montag ist eine Open Beamer Session, was ähnlich ist wie die Lightning Talks, bloß ein bisschen mehr Workshop-Charakter haben möge. Erreichen könnt ihr uns im IRC, im Freenode, im Nerdcafé-Channel, der heißt so, und Webseite nerd-café.org. Da ist auch die Timeline drin, was war, was wird. Also falls ihr in Berlin seid und am Montag mal irgendwie zum Beispiel nach dem 28C3 euch ein bisschen entspannen wollt, besucht uns. Danke.
Okay. So, das ist ein Vortrag, den halte ich immer bei uns im Hauptseminar. Und zwar sind es gesammelte Werke über viele Jahre schlechte Hauptseminarvorträge. Alle Beispiele, die ich bringe, sind wahr. Also die habe ich alle schon so mal gesehen. Ich brauche normalerweise eine Viertelstunde für den Vortrag, deshalb werde ich jetzt nur die ersten Folien zeigen, dann gehe ich ans Ende zur Zusammenfassung und ihr könnt euch das dann runterladen und auch nochmal weiter anschauen. Ich habe mich bemüht, so Ratschläge zu sammeln, die relativ einfach mit Durchchecken umzusetzen sind. Es gibt noch viele Talks, die man im Netz findet und Bücher drüber mit einem roten Faden machen und am Anfang einen Gag bringen und so Sachen. Die habe ich hier nie mit drauf, sondern sind alles relativ technische Sachen, die man relativ einfach, denke ich, umsetzen kann. Okay. Ich fange mal an mit einem Zitat von Mark Twain. Das menschliche Gehirn ist eine großartige Sache. Es funktioniert vom Moment der Geburt an bis zu dem Zeitpunkt, wo du aufstehst, um eine Rede zu halten. Genau. So, normal Inhalt jetzt. Ich fange mal direkt an mit dem Vortragsschema. Und zwar sieht das Ganze so aus. Ne? Wir haben da unsere Quelle und unsere Senke, die hübsche Studentin. Und da fließt Information. Das Problem an der ganzen Sache ist, wir haben Informationsverlust. Deshalb redundant kodieren. Denkt jederzeit an euer Entropy-to-Speak-Ratio. Das muss einfach stimmen. Einfach durchchecken, Entropy-to-Speak-Ratio. Als nächstes will ich ein paar Stereotypen definieren, die es immer so gibt. Als erstes, wie man zu viel Text präsentiert. Die Möglichkeit 1, komplett Ableser. Mitunter ist es wichtig, sich während des Vortrags präzise auszudrücken. Das kann zur Folge haben, dass Sätze, die man dem Zuhörer unbedingt nahebringen möchte, und mitunter sehr lang werden. Es macht jedoch wenig Sinn, diese Sätze in voller Länge und übertriebener Ausdrucksstärke dem Zuhörer auf der Folie zu präsentieren, damit er während des Vortrags jedes einzelne Wort mitlesen und sich mit der Zeit des Zuhörens ersparen kann. Eine so vortragende Person bezeichne ich als Komplettableser. Das Problem des Komplettablesers besteht mitunter darin, dass der Zuhörer abschaltet, da er später gegebenenfalls alles nachlesen kann. Um die allgemeine Schläfrigkeit des Publikums zu erhöhen, bietet es sich an, sehr monoton zu reden. Dieses kann nur noch gesteigert werden, wenn man zusätzlich die ganze Zeit auf seine eigenen Folien schaut. Der monoton ablesende Foliengucker. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit, zu viel Text zu zeigen. Das ist im Prinzip völlig anders. Die Leute, die haben einfach massenhaft Text auf ihrer Folie stehen und die interessiert es überhaupt nie, was auf der Folie steht. Die reden einfach die ganze Zeit. Man kann sich dann entscheiden, liest man den Text, hört man zu, liest man den Text, hört man zu. Es ist völlig verschenkt, viel Text zu präsentieren, ohne darüber irgendwie das abzulesen. Ihr müsst auf jeden Fall euren Text vorlesen, der auf der Folie steht, sonst bringt das einfach nichts. Ja, also solche Leute sind eine Folienignorant. So, und denkt immer dran, euer Signal-to-Noise-Ratio. Hat bis jetzt noch niemand gemacht übrigens. Denkt an euer Signal-to-Noise-Ratio. Und zwar, je nachdem, wie viel ihr präsentiert, ihr wollt was rüberbringen und alles, was zu viel ist, ist einfach nur Noise, die auf der Folie steht. Okay? So, dann habe ich hier noch, das könnt ihr euch mal anschauen. Also meine Ratschlag für eine Folienvorbereitung ist immer, so eine geht die Folien dreimal durch, also jetzt der approximierte Komplettableser ist der die Stichpunkte im Prinzip allen vorliest und aber nie viel dazu erzählt. Schreibt, also bearbeitet eure Folien immer dreimal, ich muss jetzt ein bisschen abkürzen, weil ich da nicht so viel Zeit habe, immer dreimal bearbeiten, das erste Mal alles aufschreiben, so wie es hier steht, das zweite Mal alles, was ihr habt, in die Notizfunktion kopieren, die es da gibt, das sieht dann so aus, das alles weg. Und dann sieht das schon viel besser aus. Und im dritten Schritt, wenn ihr dann noch Zeit habt, ersetzt so viel wie möglich durch Bilder, dann werden die Folien, denke ich, ganz gut. Okay, also ich habe hier noch viele andere Sachen. Ach so, ja genau, Text-to-Speak, Signal-to-Noise-Ratio. Viele andere Sachen, die ihr euch alle mal durchschauen könnt. Ich gehe mal zur Zusammenfassungsfolie. Also wenig prägnanten Text, Formeln, viel Zeit einplanen. Da habe ich verschiedene Ratios definiert. Entropy-to-Speak-Ratio, Signal-to-Noise-Ratio. Hier unten Zeit einhalten, vorher durchsprechen, Kontrast. Es ist echt peinlich, wenn der Kontrast dann so schlecht ist. Das habe ich erlebt. Also hier, ne, vorne steht Kontrast am Beamer. Dann die Zwischenfazits. Also wenn ihr Gliederungsfolien macht, dann nutzt die Zwischenfazits dazu, die Leute wieder einsteigen zu lassen. Das sieht dann so aus. Wir sind jetzt gerade hier an dem Punkt, ich hatte ja gesagt, ich will das und das alles erklären. Wenn ihr bis jetzt nichts verstanden habt, in Klammern, wenn ihr eingeschlafen seid, dann reicht es, wenn ihr das und das und das verstanden habt, ne? Schnittstellen definieren, Interfaces spezifizieren, dann könnt ihr wieder aufwachen und weiter zuhören. Also nutzt diese Zwischenfazits, um das zu rekapitulieren und den Leuten eine Möglichkeit geben, wieder einzusteigen. Das macht sich immer ganz gut, wenn ihr die einfach nur zeigt, ich bin jetzt hier und jetzt geht's weiter und zack, weiter, zack, okay, schlafen alle weiter. Genau. Okay, das war's. Ihr könnt es euch hier unten runterladen, hier. Ansonsten, genau, da könnt ihr euch das nochmal alles durchgehen und dann die Checkliste abarbeiten für euren nächsten Vortrag. Oder bei Google Benjamin Kellermann eingeben und dann I'm feeling lucky und dann findet ihr es auch.
So, an dieser Stelle frage ich mich, wo ist der Justus? Genau davor, genau. Du bist jetzt als nächster dran, genau würde ich dich hier hinbitten. Ich tue jetzt noch mal ein bisschen was hineinwerfen, während du rumbastelst, weil schon das Nerdcafé angesprochen wurde. Es gibt in Berlin eben auch noch den In-Berlin. Das ist das Individual Network und im Prinzip ist es ein Laden, der eigentlich letztendlich dafür da ist, dass man sich dort treffen kann. Es gibt verschiedene Gruppen, die sich dort treffen. Es ist ein bisschen wie die Seabase, aber eben ein bisschen weniger. Und es kann ein bisschen mehr sein. Und wir wollen das ein bisschen mehr offen halten. Das Ganze ist knapp nördlich vom Hauptbahnhof in Berlin. Und ich möchte, dass ihr euch das daran erinnert, wenn ihr nach Berlin fahrt, dass ihr dort mal vorbeischauen könnt. Wir wollen das auch offen halten, 24/7, sodass man eigentlich immer vorbeikommen kann. Bisher ist es noch nicht so sehr, aber es kann dahin mal werden. IN Berlin in der Lehrter Straße, knapp nördlich vom Lehrter Bahnhof, beim Hauptbahnhof heute. Also bitte meldet euch, ich habe noch ein bisschen Bierdeckel dabei und ein paar Stickers, wenn ihr davon was haben wollt, bitte meldet euch. Genau, das nur zur Überbrückung. Während des Kongresses wollen wir dort offen halten, damit man ein bisschen Streaming gucken kann, man kann chillen, natürlich gibt es Internet so direkt per Kabel, immer das beste WLAN natürlich. Und wir haben einen gut gefüllten Kühlschrank mit Clubmate und wir haben sogar eine Küche, mit der man ein bisschen Foodhacking machen kann in den Pausen zwischen den Vorträgen.
Genau, also solltet ihr in der Zeit in Berlin sein und ihr habt genug vom Kongress oder ihr wollt nur ein bisschen davon sehen, dann schaut mal vorbei. So, sind wir soweit? Nee, irgendwie kein Signal. Miep. Mal ein bisschen treten oder so. Oder umstecken oder... Übrigens, im nächsten Vortrag geht es um Ferrofluide. Dinge, die man natürlich in jedem Haushalt haben sollte. Und wer das noch nicht hat und weiß nicht warum, der sollte sich diesen Vortrag mal reinziehen. Wir brauchen ein bisschen Signal oder so. Muss man da mit F-Dings da umstellen?
Ah, stimmt. Habe ich gar nicht mal gedacht.
Ja, probier das mal. Ja, ja. Es gibt meistens auch vier Zustände. Du musst viermal, ja, das ist der zweite, dritte. Ah, okay. Wunderschick. Ja. Ja, das siehst du zwar jetzt nicht so, du kannst noch einmal drauf drücken, dann kriegst du den vierten Zustand, wo du vielleicht auch hier was siehst. Auf deinem Laptop. Aber, achso, wir haben keinen Sound-Dings dabei, ne?
Brauchen wir nicht.
Brauchen wir nicht, aber das reicht? Alles klar. Na dann, hau rein.
Ja, hallo, also ich bin Justus Seifert und es geht um Ferrofluide. Das ist für mich im Moment eigentlich nur ein Spielzeug. Ich wollte euch aber zeigen, dass das ein cooles Spielzeug ist, mit dem man sehr schöne Sachen machen kann. Zum Beispiel sowas. Warum läuft es nicht? Was man hier sieht, ist ein Metallgegenstand, in sehr komischer Form, an dem ein Ferrofluid gerade hochfließt. Also das ist, Ferrofluide sind Flüssigkeiten, die magnetisch sind. Sie bewegen sich in Magnetfelder rein. Und deswegen kann man, wenn man einen Metallgegenstand hat, der magnetisch ist, Flüssigkeiten sehr komisch sich verhalten lassen. Zum Beispiel Wände hochfließen lassen oder Stacheln bilden. Ja, das sieht sehr cool aus. Und was ich erzählen wollte ist, dass ich anbiete, beziehungsweise mir auch vorstellen könnte, mit ein paar Leuten so eine Art Workshop zu machen, die selber herzustellen. Und vielleicht auch ein paar Apparaturen zu machen, um da irgendwas Freakiges mit, ja, zu zeigen oder so. Hier in Dresden im HQ. Also, wer Interesse hat, nächste Woche oder so, wäre ich offen. Ja, das war eigentlich schon alles. Ich könnte jetzt noch ein bisschen was darüber erzählen, über die Ferrofluide so chemisch, aber ich weiß nicht, ob da hier Leute sind, die sich dafür interessieren.
Ja.
Okay, ja, Interesse da ist da. Also das Spezielle, was man hier sieht, ist ein Magnetit-Ferrofluid. Also das sind Flüssigkeiten, die gehören zu den Kolloiden. Sprich, das ist eine Flüssigkeit, die einen Feststoff enthält in so kleiner Partikelgröße, dass man sie nicht sehen kann. Deswegen verhält sich wie eine Flüssigkeit. Aber auch ein bisschen wie ein Feststoff, nämlich in der Hinsicht, dass es halt ein magnetischer Stoff ist. Diese kleinen Partikel sind halt drin. Die setzen sich nicht ab, weil sie zu klein sind, weswegen das auch nicht irgendwie fest wird oder klumpig oder so. Es ist immer wie ein Öl. Und herstellen kann man das eben, indem man dieses Magnetit in der Flüssigkeit herstellt und dann stabilisiert. Das würde ich dann in dem Workshop noch näher beleuchten, wie man das macht. Ja, gut, das war eigentlich alles. Oder hat noch jemand Fragen dazu? Ja? Gibt es, und zwar zum Beispiel, wenn man die Eigenschaften von einem Elektromagneten in einem Lautsprecher verbessern möchte, zum Beispiel, dass man das Feld homogener möchte, das wird auch gemacht. Ist allerdings eine andere Schiene natürlich, als das, was ich mache.
Wenn das so ein Magneten in das Ferrofluid wird, dann sieht das ja ziemlich gut aus, aber kriegst du den Magneten auch nachher wieder sauber?
Nein, den muss man abtrennen.
Fragen wiederholen, damit man auch die Antwort hat. Fragen wiederholen, weil sonst
wird... Ach so, ja, er hat gerade gefragt, ob man den Magnet wieder sauber kriegt, wenn man den da reintut. Das ist nicht der Fall. Also man muss das trennen. Hier ist es halt durch eine Plastikschale gemacht. Die haben einfach einen Magneten unter eine Plastikschale getan, in die Plastikschale rein, dann ein Metallstück und das Ferrofluid drüber gekippt. Ja. Da? Ja, wo man die herkriegt. Man kann sie kaufen für sehr viel Geld. Also wirklich sehr viel Geld. Ich glaube, auf eBay kosten 10 Milliliter 20 Euro. Das ist für Audiophile, die ihre Lautsprecher pimpen wollen. Ja. Noch Fragen? Ja, man kann es selber herstellen. Wie bitte? Auf jeden Fall günstiger, ja. Allerdings, kleine Mengen herstellen ist nicht so einfach. Es ist halt was man eher in größeren Mengen herstellt. Und das heißt, eventuell, wenn du bloß 10 Milliliter haben willst, ist es wahrscheinlich günstiger, wenn du es auf eBay kaufst. Aber mit 10 Milliliter kann man nicht so viele tolle Sachen machen.
Was ich gehört habe, ist Ferrofluid mit Pflanzenöl und Toner. Ist das eine gute Idee?
Es gibt magnetische Tonertinte für diese Scheckdrucker. Also
Kennt ihr vielleicht, Checks sind ja meistens mit so einer von einem Magnetkopf lesbaren Tinte hergestellt. Der Toner, der da verwendet wird, den kann man auch benutzen, um ein Ferrofluid herzustellen. Das ist sozusagen die Low-Fi-Methode. Weil erstens ist das dann nicht so fein, es verklumpt leichter und zweitens ist es nicht so stark magnetisch. Aber es geht, ja.
Okay, nee, müssen wir aber weiter wechseln.
Okay.
Ja, danke erstmal.
Achso, Kontakt. Ja. Einmal noch. Ja, Kontakt, also wenn ihr jetzt im Akku euch nicht einfinden wollt, meine E-Mail-Adresse ist justus.seifert@gmail.com. Gut. Soll ich das nochmal aufschreiben?
Nee. Nee, wollen wir noch. Danke, Justus. Und dann haben wir noch einen letzten. Freiwillige vor. Ihr könnt noch ein paar Leute nach vorne schubsen, wenn ihr wisst, dass die was zu sagen haben. Nee. Sollte morgen ein Vortrag ausfallen, denke ich, können wir damit weitermachen mit dem Spielchen hier und dann werden wir das natürlich nochmal ansagen. Aber bisher sieht eigentlich alles ganz gut aus. Ich habe noch nichts von gehört, dass ausfallen sollte. Insofern machen wir noch weiter mit Nice Buttons und dann hat der Mann noch was. Und, ja, genau, ihr wolltet noch was ansagen, genau. Und dann sind wir erstmal fertig. So, Nice Buttons.
Okay, hallo, ich bin Felix, mein Twitter-Handle ist Mr. Flix. Ich wollte euch heute was erzählen, was Visuelles, über Buttons. Früher dachte ich immer selber, schöne Sachen zu machen ist so ein bisschen, man muss übelst Talent haben, aber ich zeige euch heute in dem Vortrag ein bisschen, wenn man es auseinander nimmt, kann man verstehen, wie schöne Sachen zum Teil funktionieren. Es geht nämlich vor allem um Licht, so wie Lightning Talks, dass man Schatten und Highlights und so verwendet. Genau, fangen wir an. Das Web besteht aus Links. Wir haben verschiedene Wichtigkeiten bei Links. Es gibt irgendwie unwichtige Links, die sind meistens einfach nur in einer Farbe gehighlightet. Also weniger wichtige Links, will ich damit sagen. Und es gibt so richtig wichtige Links wie Kauf das oder Download jetzt. Werden im Web-Talk auch Call-for-Action-Buttons dann genannt, die halt visuell stark hervorgehoben sind. Genau, sie unterscheiden sich vor allem visuell, diese wichtigeren Links. Wie hebe ich so einen Link hervor? Die Anatomie hübscher Buttons. Um das geht's jetzt. Und zwar, fangen wir mal an. Das erste Wichtige ist Kontrast. Hier haben wir mal ein Beispiel mit schlechtem Kontrast. Ich nehme mal immer der CSS-Code dazu, für die Leute, die es auch mitschreiben wollen. Zum Schluss habt ihr dann auch den vollständigen Code, dann könnt ihr es gleich in eure Webseite einbauen. Aber es geht vor allem ums Lernen. Also, wir haben einen Button, Farbe weiß, einen leichten Radius. Radius ist immer wichtig, dass man sich so nicht seine Augen schneidet, wenn man über die Kante fährt oder so. Also, dass es immer alles weich und abgerundet ist. Aber hier ist das Problem, schlechter Kontrast. Steht nicht raus. Besser, starker Kontrast. Zweite Sache, groß muss er sein. Hier habe ich es jetzt nochmal extra vergrößert, damit man es auch einfach jetzt schön die visuellen Effekte besser gleich sieht. Aber grundlegend sollte sich auf jeden Fall relativ zum Rest absetzen von der Größe her. Farblich muss er sich abheben am besten. Meistens sollte man auf einer Webseite oder in einem Programm eine Highlight-Farbe haben, die durchgehend einfach Sachen highlightet, die wichtig sind. Ich habe jetzt einfach mal ein Orange genommen, so ein Orangeton. Um sich besser vom Hintergrund abzusetzen, ist es oft gut, einfach einen Rahmen, einen Border drumherum zu setzen. Also einerseits geht es, was wir davor gesagt haben, Hintergrundfarbe ist vor allem wichtig, dass auch der Text sich einfach gut absetzt. Und jetzt geht es auch darum, einfach sich vom Hintergrund drumherum abzusetzen. Und es gibt gleich einen schöneren visuellen Effekt. Also haben wir hier so ein bisschen einfach einen dunkleren Ton als die Hauptfarbe genommen. Und jetzt wollen wir ein bisschen Realismus reinbringen, um das Ganze visuell noch ansprechender zu machen. Da ist die erste Möglichkeit gleich mal einen Verlauf. Verläufe machen es gleich mal voll realistisch, weil in echt, wenn ihr euch mal Flächen anschaut, ist nie was wirklich durchgehend gleichmäßig ausgeleuchtet. Und die geben einfach dem Ganzen Tiefe letztendlich. Also so ein Button jetzt, der hat jetzt so einen ganz subtilen letztendlichen Verlauf, also ihr müsst es selber vergleichen. Aber es gibt gleich so ein bisschen Tiefe, der ist so ein bisschen abgerundet, der Button. Dann den Text eindrücken ist ein sehr beliebter Effekt dann auch noch, um den Text jetzt nochmal abzusetzen von der Farbe. Dazu einen Pixel großen Schatten nach oben zu setzen, der dem einfach so von oben den Schatten letztendlich reingibt. Auch wieder so ein bisschen dunkler, ungefähr so der gleiche Farbton wie der Rahmen draußen rum. Dann den Schlagschatten, um sich nochmal besser vom Hintergrund abzusetzen. Seht ihr untenrum so ganz subtil ein leichter Schatten. Und jetzt noch das letzte Highlight, eine Glanzlinie oben. Und die gibt dann nochmal den letzten Schliff. Also hier diese ganz leichte gelbe Linie, die oben drum sitzt, hebt den nochmal richtig nach vorne. Genau, das Ergebnis, jetzt nochmal in normaler Größe, wie er ungefähr vielleicht sein sollte. Ihr könnt euch da die Photoshop-Datei dazu direkt runterladen, wenn ihr das mal selber in Photoshop nachbauen wollt oder sehen wollt, wie man... Also ich habe meistens am besten gelernt, wenn ich von anderen Leuten Photoshop-Files gesehen habe, wie man es in Photoshop schon mal baut. Und hier drunter der CSS-Code dazu. Es ist noch eine Sache, wenn es um CSS jetzt geht. Die Leute, die sich ein bisschen schon damit auskennen, das sind jetzt Sachen verwendet, die sind CSS3, das ist Cutting Edge und leider noch nicht überall unterstützt. Deswegen schaut, um den Code auch wirklich verwenden zu können in allen modernen Browsern, muss man den Code so aufblähen, ein bisschen, mit Prefixes. Aber lasst euch davon nicht beirren. Die Zukunft sagt, dass die Prefixes wieder weggehen irgendwann. Also, oder man muss sie eigentlich doch noch immer verwenden für die alten Browser. Aber irgendwann sterben die auch aus. Man sehe, Internet Explorer 6 ist jetzt auch schon weg. Also relativ, außer in China und, keine Ahnung, in Firmen. Aber wir sollten eigentlich ja immer nach vorne schauen und nicht nach hinten, wenn es um Entwicklung geht auf jeden Fall. Da oben steht, welche Browser das supporten, genau. Wie weit bin ich in der Zeit? Zu langsam. Es gibt nämlich noch ein Hobby, was mich eigentlich darauf gebracht hat, euch das auch zu zeigen. Von mir Layer Styles, mit dem man jetzt dieses Visuelle auch selber machen kann, ohne dass man Photoshop haben muss. Das wollte ich kurz zeigen. Das ist ein Open-Source-Projekt in HTML5, also in JavaScript vor allem geschrieben eigentlich. Die ganze Logik läuft also im Browser. Wenn ihr darauf klickt, dann kommt ihr hier hin. Und dann habt ihr hier einen Editor wie Photoshop. Das ist vor allem für Leute, die sich mit Photoshop auch schon auskennen. Ihr seht hier hier links die Effekte. Drop Shadow, Inner Shadow, Background, Border und Border Radius. Zum Beispiel, wir hatten jetzt gerade einen Border Radius von 13 Pixel, also gehe ich auf Border Radius, dann wird er auch aktiv und pumpt den mal hoch zu 13 Pixel, also oder kann ihn auch ziehen oder noch größer. Genau, mache dann meinen Hintergrund zum Beispiel so orange, wie wir es gerade hatten, oder nehme einfach einen blauen Hintergrund zum Beispiel, der gerade schon schon da ist, setze einen Drop Shadow. Vielleicht in einem dunklen Blau, wie hier unten. Oh, mein Farbpicker funktioniert nicht. Okay, wurscht. Man kann halt so visuell seinen CSS-Code erstellen und letztendlich, wenn man dann hier unten runter geht, ist halt wirklich der Code, den man hier, ihr könnt auch die Parameter sich wechseln sehen, ist dann direkt da. Ihr könnt euch hier rauskopieren und eure Webseite anbauen. Genau, das war's von mir.
Fragen? Leider fertig machen. Ja, sorry, leider keine Fragen, aber herzlichen Dank. Also es gibt keine Ausreden mehr. Schlechte Buttons und Internet Explorer 6. Sowieso nicht. Gut, wir haben noch eine Ansage für den Hackerspace Chemnitz hier und dann geht's in die Pause. So, kommt mal kurz hin, Jungs. Genau.
Jo, Hallöchen. Wir wollen alle hier in Dresden jetzt mal begrüßen und wollen einfach mal sagen, in Chemnitz haben wir jetzt auch einen Hackerspace, den wir dort jetzt seit etwa einem Jahr aufbauen. Wir haben regelmäßige Treffen, immer montags 19 Uhr auf der Augustusburger Straße 102. Das ist in der Nähe von der Brückenstraße raus Richtung Augustusburger Straße. Einfach dort 10 Minuten laufen oder mit der Linie 5 Richtung Gablenz. Dort findet man uns. Wir haben sehr viele technische Projekte, beziehungsweise sind da auf der Suche nach Leuten, die auch ein bisschen aktiv werden wollen. Wir sind derzeit noch ein bisschen am Ausbau des Raums, aber da hoffen wir, dass da eigentlich genug helfende Hände jetzt auch mitkommen, dass da demnächst richtig viel Aktivität wird, damit es auch so ähnlich schön wird wie Seabase und hier in Dresden und wo es sonst auch noch die ganzen Hackerspaces gibt. Die Webseite ist chaoschemnitz.de. So. So, gibt's noch Fragen?
Ich glaube, ich darf nochmal in die Pause. Tut mir leid, dass wir ein bisschen.
Herzlichen Dank euch. Ja, jetzt geht's in die Pause. Die üblichen Ansagen. Es gibt nur noch 30 T-Shirts, aber es gibt noch eine große Spendenbox, die gefüllt werden kann. Und ich wünsche euch noch viel Spaß auf dieser Veranstaltung. Herr Pfann.